Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Enne Seidel, guten Abend. Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer auf knapp 3000 gestiegen. Viele Menschen werden immer noch vermisst. Und uns in der Kulturredaktion erreichen mittlerweile auch Nachrichten, dass wichtige Kulturstätten bei dem Erdbeben zerstört oder beschädigt wurden. Mehr dazu gleich hier in der Sendung. Vorher aber geht es um einen spektakulären Kunstdiebstahl. Vor 3,5 Jahren wurde aus einem Museum in den Niederlanden ein Van Gogh-Gemälde gestohlen. Frühlingsgarten. Der Pfarrgarten von Nünen, so heißt das Bild. Jahrelang war es verschwunden, jetzt aber ist es wieder aufgetaucht und es konnte zurückkehren in die Sammlung des Kunstmuseums in Groningen, dem das Bild gehört. Den Direktor des Museums, Andreas Blüm, konnte ich vor der Sendung sprechen und habe ihn zuerst gefragt, in welchem Zustand ist das Bild?
Ja, danke der Nachfrage. Das Bild ist in einem redlichen Zustand, also es ist schon ein bisschen beschädigt. Es hat gelitten in 3,5 Jahren nicht gerade museumskonformer Behandlung, aber es ist eigentlich im Grunde doch noch in einem ganz guten Zustand. Also es ist alles reparabel.
Was können Sie uns sagen über die Umstände, unter denen das Bild jetzt wiedergefunden wurde?
Nun ja, also wir wussten ja, dass die Polizei und Versicherung schon seit Jahren immer da hinterher sind. Und was man oft so hört, ist, dass das dann den Besitzer, sich den Besitzer sozusagen wechselt, irgendwo in der Unterwelt so seine Kreise zieht. Und dann gibt es ab und zu mal ein Signal, es ist wieder da, jetzt ist es dort und vielleicht kommt es bald und dann wird man ganz aufgeregt. Und nun war es wieder soweit und ich war natürlich etwas skeptisch, klappt es diesmal, aber ich bekam also ganz gute Nachrichten und musste mich dann am Montag, gestern also, in Amsterdam einfinden. Dann soll die Übergabe stattfinden, da bin ich natürlich nicht dabei, aber wenn die vollzogen ist, dann muss ich das Bild ja identifizieren, es kann ja irgendwas sein. Mhm. Und alles klappte im Grunde wie am Schnürchen und zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden wir da angerufen und gefragt, an einen bestimmten Ort zu kommen, um das Bild in Augenschein zu nehmen. Hm. Und siehe da, da war es.
Es war der Van Gogh. Es heißt, dass ein Kunstdetektiv beteiligt gewesen sei an diesem Fund. Und dieser Kunstdetektiv, der hat sich auch selbst schon geäußert und gesagt, dass ihm das Bild am Montag, also gestern, in einer blauen IKEA-Tüte übergeben worden sei. Wer ihm die Tüte gegeben hat, das hat er allerdings nicht gesagt. Das klingt ja jetzt schon alles etwas mysteriös. Können Sie sicher sein, dass da wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
Na, es ist natürlich nicht mit rechten Dingen zugegangen, sonst wäre es ja nicht gestohlen worden. Derjenige, der das Bild dann übergibt, hat natürlich Kontakte oder kommt selbst aus diesen kriminellen Kreisen. Der will aber nicht erwischt gesehen werden. Und ich glaube, die Angst vor der Polizei ist kleiner als die Angst vor den Leuten dahinter. Und deswegen muss man da wahnsinnig vorsichtig sein. Und deswegen war dieser Kunstdetektiv, der heißt Otto Brandt, auch unglaublich selber sehr, sehr, sehr vorsichtig. Man durfte also auch nichts erzählen. Und das musste alles über die Bühne gehen, bevor man auch überhaupt in die Nähe kommen konnte. Und der Otto Brandt kennt Leute, die wiederum Kontakte haben zu anderen, die noch mehr Kontakte haben zu der kriminellen Umgebung. Und die richtigen Bösewichter, die kennt er auch nicht, aber das geht immer sozusagen über Mittelsmänner. Mhm. Und so ein Mittelsmann dürfte dann das Bild an den Arthur übergeben haben, sodass er sagen konnte, okay, jetzt ist es sicher, jetzt könnt ihr vorbeikommen, jetzt könnt ihr gucken und jetzt könnt ihr es auch in Empfang nehmen. Und dann ist auch die Polizei dabei.
Klingt schon alles ein bisschen nach Krimi. Dieses Bild wurde vor 3,5 Jahren aus einem kleinen Museum in der Nähe von Amsterdam gestohlen. Dahin hatten Sie das Bild damals ausgeliehen. Ja. Ziehen Sie Konsequenzen aus diesem Diebstahl, aus dieser ganzen Geschichte? Also werden Sie in Zukunft womöglich vorsichtiger sein bei Leihgaben, gerade wenn es um so teuer gehandelte Bilder geht wie die von Van Gogh?
Also nachher ist man natürlich immer schlauer. Das Museum, das ist das Singer-Museum in Laren, das ist ein Museum mit ausgezeichneter Reputation. Es ist gar nicht mal so klein und die machen aber ganz tolle Ausstellungen da. Und wir haben vorher dorthin geliehen, wir haben damals den Van Gogh geliehen und wir haben auch danach noch was dahin geliehen. Dort hat man natürlich die Sicherheitsvorkehrungen enorm verstärkt. Und egal, ob das jetzt unser Bild ist oder ein anderes Museum oder bei uns, sobald so etwas passiert, guckt man immer wieder nach seinen eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Da wird man immer jedes Mal nervös und hat eben furchtbare Angst, dass man dann doch irgendwann mal ein bisschen zu wenig getan hat. Also mal Daumen drücken, dass es nicht passiert. Aber klar, sicher, wir schauen permanent auf unsere Sicherheit.
Es gibt ja ein Video von diesem Diebstahl und da sieht man, wie der Täter eine Tür eingeschlagen hat und dann einfach reinspaziert ist und mit dem Bild wieder rausspaziert ist. Also das ist ja schon ein bisschen schockierend, dass sowas vor ein paar Jahren offenbar möglich war in diesem Museum.
Ja, aber das Video zeigt ja nicht alles. Das Video zeigt nur eine Tür von dreien. Das andere ist dann also nicht im Film. Also so einfach war es auch nicht. Es war zu einfach, völlig klar, sonst wäre es ja nicht passiert. Weil es sieht noch einfacher aus, als es war.
Was passiert jetzt mit dem wiedergefundenen Bild? Wann wird es wieder zu sehen sein in Ihrem Museum?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es jetzt erstmal im Van Gogh-Museum deponiert. Das hatten wir nämlich immer vor. Wenn es irgendwann mal auftaucht, dann bringen wir es den Kollegen dort. Denn dort sind die Kenner, die können es auch beurteilen, noch besser beurteilen als wir selbst, auf Zustand, auf mögliche restauratorische Maßnahmen. Vielleicht können wir es auch wissenschaftlich untersuchen lassen. Endlich, das freut die Kollegen dort auch. Also es ist dort. Und jetzt werden wir uns mit den Kollegen ins Vernehmen setzen und überlegen, ja, wer kann da jetzt was machen, wie lange dauert das, was. Und dann wollen wir es zurück nach Groningen holen und ob das jetzt in ein paar Wochen, ich schätze mal eher in ein paar Monaten, wird das wohl der Fall sein.
Vielleicht sprechen wir noch kurz über dieses Bild. Frühlingsgarten, der Pfarrgarten von Nünen, so heißt es. Van Gogh hat dieses Bild relativ früh gemalt, noch bevor die Bilder entstanden sind, für die er heute vor allem berühmt ist, also die Sonnenblumen oder die Selbstporträts.
Genau. Ja.
Jetzt ist Ihr Bild natürlich auch ein sehr wertvolles Bild, weil es eben ein Van Gogh ist. Aber wie wichtig ist es künstlerisch gesehen?
Es ist für seine Karriere schon sehr wichtig, in der Tat. Es kommt aus einer frühen Periode in Brabant. Er hat ja alle möglichen Dinge versucht und ist dann wieder zu seinen Eltern gezogen. Er war so 30. Die dachten auch, Gott, was passiert? Jetzt kommt unser Sohn hier und will auf einmal Maler werden. Die waren da gar nicht so charmiert. Und er hat dann die Umgebung gemalt, Kirchtürme, Landschaft, auch Bauern. Und dieses Bild ist eigentlich ein sehr interessantes Bild, weil er da doch versucht, sich als Künstler zu manifestieren. Es ist ein merkwürdiges, breites Format. Und er hat die Perspektive des Gartens sehr sorgfältig auch vorbereitet, fast wie ein alter Meister. Von seinem Bruder Theo, der in Paris Kunsthändler war, hatte er schon gehört vom Impressionismus. Der Theo hat ihm da was erzählt. Aber er hatte noch nie etwas davon gesehen. Und er dachte, dass er mit etwas lockererem Pinselstrich und mit etwas helleren Farben der Sache schon etwas näher kommen würde. Aber war nicht so. Also wenn man das heute sieht, denkt man, nanu, das hat mit Impressionismus noch nicht so viel zu tun. Und dann ist da noch eine merkwürdige, mysteriöse Frauenfigur in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte. Und da war immer die Theorie, ist das nämlich jetzt eine Mutter, aber die soll in dem Moment gerade bettlägerig gewesen sein. Vielleicht war es die Nachbartochter, in die er verliebt war. Also gibt es eine Menge Geschichten. Diesen Garten gibt es auch noch. Es ist keines dieser bekannten Van Gogh-Gemälde, das haben Sie schon richtig gesagt. Aber in seinem Oeuvre ist es schon ein wichtiger Schritt.
Und zum Glück ist es jetzt wieder da. Das Van Gogh-Gemälde Frühlingsgarten, der Pfarrgarten von Nünen, wurde vor 3,5 Jahren gestohlen und jetzt wiedergefunden. Das war Andreas Blüm, Direktor des Kunstmuseums in Groningen, zu dessen Sammlung das Bild gehört. Tinmal ist ein kleines Bergdorf im Atlasgebirge in Marokko. Und in diesem abgelegenen und schwer zugänglichen Dorf steht eines der wichtigsten historischen Bauwerke des Landes, die Moschee von Tinmal. Bei dem schweren Erdbeben vor 4 Tagen sind auch im Bergdorf Tinmal Menschen gestorben und die historische Moschee wurde teilweise zerstört. Auch andere wichtige Kulturstätten in Marokko sind offenbar betroffen. Die Altstadt von Marrakesch, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, auch sie wurde wohl beschädigt. Die Berichte, die uns dazu aus Marokko erreichen, sind allerdings zurzeit noch etwas widersprüchlich. Daher haben wir vorhin mal nachgefragt bei Felix Arnold vom Deutschen Archäologischen Institut. Er ist Bauforscher und spezialisiert unter anderem auf islamische Architektur. Ich habe ihn am Rande einer Ausgrabung in Córdoba in Südspanien erreicht und ihn zuerst nach der historischen Moschee im Bergdorf Tinmal gefragt. Was wissen Sie über den jetzigen Zustand dieser Moschee?
Die Moschee von Tinmal war ja noch sehr gut erhalten. Sie war auch jetzt gerade in einer Phase der dann Restaurierung. Die Arbeiten liefen gerade. Und da ist es ganz besonders für uns dann schockierend, was wir auf den Bildern sehen können. Denn diese fast noch vollständig erhaltene Moschee, sie scheint jetzt über die Hälfte komplett an sich dann verloren zu sein, komplett zerstört.
Die Moschee von Tin Mal wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Sie gilt als eines der wichtigsten historischen Gebäude in Marokko. Worin genau liegt ihre Bedeutung?
Diese Moschee, ganz besonders diese eine Moschee, war der Ausgangspunkt einer religiösen und auch dann kulturellen Bewegung der Almohaden, eines dann Reiches, das sich ausgebreitet hat über ganz Nordwestafrika und auch bis in das heutige dann Spanien. Sie war der Ausgangspunkt einer Entwicklung in der islamischen Baukunst. Es war der Ausgangspunkt eines dann Stiles, der sehr dann streng war. Wir sind hier in der Zeit, die bei uns den Anfang der dann Gotik dann markiert. Es ist eine dann Zeit, in der die Baumeister eine neue Beziehung zwischen dem Bauen und der Logik dann suchten. Das heißt, es ist ein ganz besonderer dann Baustil, der dort entstanden ist. Und für diesen Baustil war gerade dieses Monument von ganz besonders hohem Wert.
Und nun ist sie eben zur Hälfte zerstört, sagen Sie. Denken Sie denn, dass ein Wiederaufbau überhaupt möglich sein könnte?
Ich denke, ein Wiederaufbau ist durchaus möglich, denn wir haben von dieser Moschee eine sehr gute dann Bauaufnahme. Unsere Abteilung in Madrid hat in den 1970er Jahren und 80er Jahren eine Bauaufnahme durchführen können, aus der sehr genaue Baupläne entstanden sind. Sie wurden damals auch dann veröffentlicht. Auf dieser Grundlage lässt sich ganz sicher ein Wiederaufbau durchführen und wünschenswert ist er auf jeden Fall.
Und würden Sie als deutsches archäologisches Institut dann auch Ihre Hilfe anbieten bei so einem möglichen Wiederaufbau?
Wir sind für jegliche Formen der Unterstützung offen und wollen diese auch gerne anbieten. Aber es ist ganz wichtig, dass zunächst die marokkanischen Behörden, die dann Schäden erstmal dann kartieren und dann Überlegungen anstellen, welche Art von Hilfe sie anfragen.
Sie sind in Kontakt zurzeit mit Restauratoren vor Ort in diesem Bergdorf Tin Mal. Was für Nachrichten erreichen Sie von da? Ich nehme mal an, die Menschen denken jetzt gerade noch nicht an einen möglichen Wiederaufbau, sondern haben erstmal noch andere Sorgen.
Ja, also ich denke, für die dort tätigen Restauratoren war dies ein besonders großer dann Schock, denn sie waren ja gerade damit dann beschäftigt, den Bau zu restaurieren, wieder herzurichten, hatten vor, ihn bald der Öffentlichkeit wieder vollständig auch dann zugänglich zu machen. Und dass gerade in diesem Augenblick der Bau nun jetzt solche grundlegenden Schäden jetzt genommen hat, denke ich, ist für sie schon ein besonders großer dann Schock.
Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt auch Berichte über Schäden in der Altstadt von Marrakesch. Die ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Was wissen Sie da? Wie schwer sind die Schäden dort in Marrakesch?
Die Nachrichten aus der Altstadt von Marrakesch sind noch recht unterschiedlich. Und das ist auch ganz klar, denn es muss ja jetzt auch in Marrakesch erst einmal um die dann Sicherung und die Versorgung der Menschen gehen, sodass die Baudenkmäler natürlich erst in einem dann zweiten Schritt auch dann begutachtet werden. Aber uns erreichen doch auch von dort eine ganze Reihe von Bildern, die auch dort Schäden zeigen. Unter anderem an der Stadtmauer scheint es große Schäden zu geben und auch an einigen der Moscheen. Aber das Ausmaß ist noch in keiner Weise klar.
Das sagt der Bauforscher Felix Arnold vom Deutschen Archäologischen Institut. Wir haben gesprochen über die marokkanischen Kulturstätten, die bei dem schweren Erdbeben vor 4 Tagen beschädigt wurden. Während also in Marokko in den nächsten Jahren Kulturerbe mühsam wieder aufgebaut werden muss, soll hier in Deutschland Kulturerbe abgerissen werden. Das sogenannte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens Berlin-Brandenburg soll weichen, damit der Flughafen erweitert werden kann. Dabei steht die historische Villa aus der Nachkriegszeit unter Denkmalschutz. Zu DDR-Zeiten wurden im Generalshotel wichtige Staatsgäste willkommen geheißen, darunter Promis wie Fidel Castro, Marlene Dietrich oder Louis Armstrong. Mit dem Abriss würde also nicht nur Architekturgeschichte, sondern auch ein Stück DDR-Geschichte verloren gehen. Schon seit Monaten protestieren daher Denkmalschützer und Architektinnen gegen den Abriss, darunter auch die Präsidentin der Berliner Architektenkammer, Theresa Keilhacker. Sie habe ich vorhin gefragt, Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, der Abriss soll schon diese Woche beginnen. Haben Sie noch Hoffnung, das Generalshotel in letzter Sekunde doch noch zu retten?
Ja, ich habe Hoffnung, dass die Vernunft siegt für die Baukultur an dieser Stelle und auch letztendlich für die Möglichkeitsräume, die wir ja haben in der Planung vor Ort, weil es haben sich einige Parameter im Vorfeld geändert jetzt. Die letzten Monate, in denen wir sehr aktiv waren, also seit März, wo wir eine Petition mit angeführt haben, hat sich ja politisch schon einiges getan.
Ja, Sie haben mittlerweile durchaus einige Unterstützung bekommen aus der Politik. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner und auch der Landtag haben sich mittlerweile für den Erhalt des Generalshotels ausgesprochen. Warum denken Sie, hält die Bundesregierung trotzdem weiterhin fest an dem Abriss?
Das ist uns ein Rätsel, weil sie uns letztendlich auch den Dialog ein Stück weit nicht ermöglicht haben. Wir haben also diverse Briefe geschrieben und das war eigentlich am Anfang so ein bisschen ein Zuständigkeits-Ping-Pong. Erst hat Frau Bauministerin Geiwitz es an die BIMA, unsere Bundesimmobilienmanagementgesellschaft, verwiesen, die wieder zurück an die Ministerin. Dann haben wir festgestellt, es ist Herr Lindner, unser Finanzsenator, eigentlich zuständig. Der hat es dann an Herrn Pistorius weitergeleitet, der wiederum an die BIMA. Wir haben auch Carsten Schneider, den Beauftragten für Ostbelange, angesprochen. Der hat es dann an die Kultur verwiesen. Also man merkt einfach, es ist ein offensichtlich schwieriges Thema, dass unsere Regierung an der Stelle zusammenwirkt.
Die Villa, dieses Generalshotel, wurde in der Nachkriegszeit gebaut, im Auftrag der sowjetischen Militäradministration. Vielleicht nochmal für alle, die die Debatte in den letzten Monaten nicht so im Einzelnen verfolgt haben. Warum halten Sie dieses Gebäude für schützenswert?
Also die Denkmalpflege Brandenburg ist ja dafür zuständig und die haben das ja schon 1996 unter Denkmalschutz gestellt, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt nach der Wende. Das zeigt eigentlich, dass es ganz objektiv viele Kriterien gibt, die diese Generalsvilla besonders machen. Dazu gehört baukünstlerisch gesehen, dass mit sehr aufwendig teurem Material gebaut wurde und von einem Architekten Hell, der auch die, sagen wir mal, die Moderne auch ein Stück weit vorweggenommen hat. Dann gibt es in der Innenausstattung Vertäfelungen. Es gibt baugebundene Kunst durch den Metallbauer Fritz Kühn. Und das Ganze ist ein, man merkt, ein großer Anspruch dahinter, baukulturell, ne? Dort etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Und in dieser Intaktheit, weil es ja bis letztes Jahr auch noch in Nutzung war, ist es eigentlich einmalig, sagt der Landeskonservator in Brandenburg, Dr. Drachenberg.
Jetzt hat der Bund den Abriss beschlossen, um Platz zu schaffen für die Flugbereitschaft der Bundesregierung. Wie wäre denn Ihr Alternativvorschlag? Wo könnte die Flugbereitschaft stattdessen untergebracht werden?
Das ist letztendlich eine klassische Planänderung, die eigentlich schon 20 Mal vorher passiert ist auf dem Flughafengelände. Man hat ja immer mal wieder dort etwas verändert, was auch völlig okay ist, weil sich die Bedarfe ändern und angepasst werden müssen. Und die Generalsvilla steht eben an einer Stelle, wo man durchaus umorganisieren könnte, gerade jetzt, wo das Regierungsterminal dort abgesagt worden ist. Es war nämlich eigentlich an der Seite ein Neubau geplant, den hat Finanzminister Lindner abgesagt. Und Frau Baerbock, unsere Außenministerin, weil sie finden, dass das eigentlich auch ein falsches Zeichen ist, wenn man in der Klimakrise jetzt vielleicht auch zu viel baut, obwohl man ja eigentlich dort schon bestehende Häuser nutzen kann. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Fliegerstaffel. Die soll, glaube ich, bis 2035 dort dann in Schritten angesiedelt werden. Und das zeigt auch, man hat auch Zeit. Man muss jetzt nicht Fakten schaffen, sondern man könnte jetzt einfach nochmal ein Änderungsverfahren anregen und dann entsprechend umplanen.
Und sollte der Abriss nun doch noch in letzter Minute gestoppt werden, wie würde es dann weitergehen mit der Villa? Also was wären da Ihre Vorschläge?
Die Villa müsste letztendlich nochmal einen Sanierungsfeinschliff bekommen. Sie müsste natürlich auch einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, die dort in diesem Bereich Sinn macht. Bisher hat das ja die Bundespolizei genutzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Teil vielleicht ein Museum wird, damit man auch dem Volk die Möglichkeit gibt, Führungen dort durchzuführen, weil die Flughafengeschichte dort einfach hochspannend ist. Und wir haben selber eine Führung bekommen und es war faszinierend, was wir eigentlich alles nicht wissen und was man sich dort erzählen lassen kann. Also ich würde für so eine gemischte Nutzung plädieren.
Ein Museum auf einem Flughafengelände, ist das nicht ein bisschen gewagt? Also wie sollen die Leute da hinkommen? Wie soll das konkret funktionieren?
Naja, so wie wir auch hingekommen sind mit einem Shuttle und mit geführten Touren. Das lässt sich ja organisieren. Also deswegen habe ich auch gesagt, in der großen Gesamtnutzung würde ich sagen, sollte es einer normalen Bundesnutzung dort überführt werden, dass halt die Räume, das sind ja ganz normale Büroräume. Das heißt, sie sind eben nicht normal, weil sie besondere Ausstattung haben. Aber sie sind auf jeden Fall nutzbar. Wir haben sie uns angeschaut und es sind Büroarbeitsplätze. Letztendlich es sind aber auch für Empfänger Möglichkeiten. Man hat ja auch repräsentative Funktionen heute noch. Das heißt, die könnte man dort stattfinden lassen.
Theresa Keilhacker, Präsidentin der Berliner Architektenkammer und Unterstützerin der Initiative Generalshotel retten. Die historische Villa auf dem Gelände des BER soll in wenigen Tagen abgerissen werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth steht wegen der Berlinale weiter in der Kritik. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Claudia Roth erhält in diesen Tagen eine Reihe Briefe auch aus der Fachwelt des Films. Nach einem Schreiben aus Hollywood vor ein paar Tagen, in dem Regisseure wie Martin Scorsese ihre Kritik am Umgang Roths mit dem künstlerischen Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, äußerten, hat ihr nun die Initiative Zukunft und Film geschrieben. Und sie haben ihre Sorge über die Ausrichtung der Berlinale geäußert. Keinesfalls dürften die künstlerisch-kuratorischen Aufgaben leiden, weil man das Personal an der Spitze auswechsle, so der Tenor. Gestern verkündete Claudia Roth zwar, dass sie eine Findungskommission für eine neue Intendanz ins Leben gerufen hat, der unter anderem Oscar-Preisträger Edward Berger angehört, aber wirklich überzeugt scheinen viele nicht, dass die richtige Person für die große Aufgabe gefunden wird. Während bei den anderen A-Festivals Cannes und Venedig GeschäftsführerInnen den künstlerischen Leitern Politik und Sponsoren vom Leib halten, ist dies in Berlin nie so gut geglückt. Die Idee, nun wieder, wie früher schon einmal, eine One-Man-One-Woman-Show zu veranstalten, scheint einigen aus der Branche doch auch seltsam veraltet. Zudem wachsen Menschen, die große Filmfestivals leiten können, ja bekanntlich nicht auf Bäumen. Wie die Berlinale als sogenanntes A-Festival gilt, zählt auch der Wilhelm-Raabe-Preis zu den bedeutenden Auszeichnungen im Literaturbetrieb. Er wird vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben und ist mit 30.000 Euro dotiert. Heute wurde die Shortlist des Preises vorgestellt. Die 5 Nominierten sind allesamt bekannte SchriftstellerInnen wie Theresia Mora, Dennis Utlu, Judith Herrmann, Scherko Fattach und Thomas von Steinacker. Juryvorsitzende ist in diesem Jahr Wibke Poromka aus der Literaturredaktion des Deutschlandradios.
Das sind 5 Bücher, die uns überzeugt haben, weil sie alle je eine ganz eigene Sprache gefunden haben für ihren Stoff. Bücher, die sehr unterschiedlich sind, verschiedene Tonalitäten haben, verschiedene Temperaturen und die auch, das ist wichtig, mehr oder weniger wesentlich auch das Wie des Erzählens reflektieren. Und wenn man zudem nach Gemeinsamkeiten schauen will, dann könnte man sagen, es sind Bücher, die Menschen innerhalb des Netzes gesellschaftspolitischer Beziehungen erzählen. Und es sind Bücher, die ganz wesentliche Punkte markieren im Werk der Nominierten.
Am 26. September wissen wir, wer den Preis gewinnen wird. Offiziell verliehen wird er dann am 5. November. Alle nominierten Bücher sind schon längst in Deutschlands Bibliotheken zu finden. Und damit man sie auch bequem ausleihen kann und gut betreut wird, haben Mitarbeitende von Bibliotheken aus ganz Deutschland einen offenen Brief verfasst. Ihr Anliegen, sie wollen an 7 Tagen in der Woche mit Personal öffnen, also auch sonntags. Zu den bisher mehr als 500 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern zählt etwa Achim Bonte, Generaldirektor der Staatsbibliothek Berlin. Den Brief erhalten haben der Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und eben auch wieder Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und noch ein Preis, der auch alle Jahre wieder verliehen wird. Der Kunstpreis Premium Imperiale. Wie immer an sehr große Namen aus der Szene. So wird Francis Kerry für die Architektur ausgezeichnet, der dänische Künstler Olafur Eliasson für seine Skulpturen, der US-amerikanische Regisseur Robert Wilson für seine Werke in Film und Theater und auch der Jazz-Trompeter Wynton Marsalis erhält den Premium Imperiale für seine Musik sowie die bildende Künstlerin und Zeichnerin Vira Kelmens.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's weiter mit den Informationen am Abend. Und da geht's gleich auch nochmal um den Kunstkrimi in den Niederlanden, um das gestohlene Van Gogh-Gemälde, das jetzt wiedergefunden wurde. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.